Ja, das ist mindestens genauso gut wie letztes Jahr. 9-0.
Nee, nee, es ist besser. Es gibt neue Animationen. 9-5.
Ja, aber die Next-Gen-Versionen sind ja eigentlich noch besser, oder? 10-0.
Morgen, sag mal, über was redet ihr?
Über das neue Call of Duty.
Oh, denkt dran, bei der Wertung, die haben eine Anzeige geschaltet. Plus 1 geht immer, okay?
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kinder an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Jörg Langer, neben mir steht
der Benjamin.
Und zusammen sind wir ganz hibbelig, euch einen neuen Montagmorgen-Podcast zu präsentieren. Und liebe Kinder, das war natürlich gerade Satire. Das läuft ganz anders in Wahrheit. Ja, aber das ist so der große Riesentest, den wir diese Woche bringen werden. Call of Duty Ghosts. Morgen früh ab 9, glaube ich, fällt das Embargo. Und wir haben uns viel Mühe gegeben, beziehungsweise Benjamin hat sich viel Mühe gegeben. Willst du da ein paar Worte zu sagen?
Ja, also da das Embargo fällt, kann ich inhaltlich natürlich noch nichts dazu sagen, aber wir waren ja letzte Woche 3 Tage lang auf einem Testevent in London und konnten es auf allen Plattformen spielen oder auf fast allen. PC gab es wie üblich nicht bei diesen Testevents und die Wii U war auch nicht zu sehen, aber Xbox One, PS4, das war natürlich das Wichtigste und auch die beiden Current-Gen-Konsolen. Und da werden wir natürlich auch insbesondere auf den Technikvergleich zwischen Current und Next Gen und dann im Laufe des Dienstags, weil die PC-Version werden wir erst ab dann spielen können, natürlich auch nochmal auf den Technikvergleich zum PC eingehen und mal schauen, ob die vielleicht noch ein bisschen mehr kann als die Next Gen-Konsolen.
Ja, oder zumindest ähnlich viel. Also da bin ich mal gespannt drauf. Natürlich intern haben wir schon etwas anderen Wissensstand. Ich darf euch verraten, seid ihr auch mal gespannt drauf? Seid auch gespannt auf den, ja, was war's, 12., 11.?
Ja, genau, am 12., das heißt genau eine Woche später, fällt nämlich erst das Embargo für die Xbox One-Version. Und wer vor kurzem bei uns auf der Website in die News-Rubrik geschaut hat, der wird wahrscheinlich gesehen haben, dass der Mark Rubin, das ist der Executive Producer von Call of Duty Ghosts, offiziell bestätigt hat, dass die PlayStation 4-Version nativ in 1080p läuft, während die Xbox One-Version nur mit 720p funktioniert. Und das ist natürlich schon allein, was die Zahlen betrifft, schon ein bisschen enttäuschend für eine Next-Gen-Konsole.
Wobei man dazu auch sagen muss, weil es ist ja wirklich in dieser Konsolengeneration ist ja Microsoft-Bashing das neue Massensportart. Man muss schon sagen, das kann natürlich viele Gründe haben. Also es spricht erstmal in diesem einen Fall nicht dafür, dass die Xbox One sofort genauso toll zu programmieren ist wie die PS4. Aber da mag es wirklich viele Gründe geben und im Gegensatz zu einigen anderen Magazinen versuchen wir jetzt da nicht sehr einseitig auf die PS4 ist besser Linie zu schwenken. Dazu wollen wir dann doch erstmal hoffentlich demnächst die Konsolen hier haben, sie uns in Ruhe anschauen und auch mal gucken, wie so das Resümee nach 10 oder 20 Titeln ist, wie es da wirklich um die Leistungsfähigkeit bestellt ist. Das vielleicht als kleinen Disclaimer. Aber wie gesagt, freut euch mal auf den 12.11. Das ist schon mal ganz spannend als erste Bestandsaufnahme. Ja, dann hast du wahrscheinlich gar nicht viel gespielt, vergnügst dich da in England, war wahrscheinlich so 2 Stunden spielen, den Rest Nightlife und Daylife und Besichtigungstouren, oder?
Ja, natürlich. Wenn man dafür Zeit hätte, dann würde man das natürlich gerne machen. Aber in dem Fall haben wir natürlich schon rund um die Uhr mehr oder weniger gespielt und uns dann das ein oder andere Stündchen Schlaf, wenn es dann ging, dann vielleicht in der Nacht auch noch geholt. Aber wir haben da natürlich nur gespielt, denn wir wollen natürlich möglichst viel vom Spiel gesehen haben, auch vom Multiplayer-Modus. Und da muss man halt einfach Zeit reinstecken. Und dazu kommt dann eben auch noch die Sache mit dem Material-Capturen von 4 Plattformen. Das ist natürlich auch eine Sache, die dann entsprechend noch Zeit kostet und da kann man nicht zwischendurch mal sagen, so, jetzt setze ich mich mal eine Stunde irgendwie in den Liegestuhl und setze mich in die nicht vorhandene englische Sonne.
Und es war wahrscheinlich wieder so, wie ich das ja auch noch kenne, man spielt dann auf dem Hotelzimmer allein, aber für so Geschichten wie zum Beispiel Multiplayer geht man dann halt in so einen Saal, wo diverse oder großen Raum, wo diverse Geräte aufgestellt sind.
Genau, das war dieses Jahr wieder genauso. Der einzige Unterschied war, wir konnten auch nur in den entsprechenden Räumen dann eben capturen direkt von allen vier Plattformen. Das war letztes Jahr auf der Xbox 360, haben wir es da ja noch gespielt, noch auf dem Zimmer direkt möglich. Das war dann halt auch nochmal so ein zusätzlicher Faktor, der dann natürlich auch ein bisschen Zeit kostet, ne? Weil wenn man das direkt auf dem Zimmer hätte machen können, dann... Ja, braucht man eben die Kapitel nicht nochmal anzuspielen.
Wie viele der Kollegen haben denn ungefähr die Chance genutzt, selbst zu capturen?
Also allzu viele waren es nicht, insbesondere von den internationalen Kollegen, die da waren. Also das waren hauptsächlich ja UK-Leute. Die Amerikaner, die haben im Zweifel halt ihr eigenes Testevent irgendwo in Nordamerika. Von denen hat so gut wie keiner gecaptured. Und von den deutschen Magazinen kann man sagen, das waren im Wesentlichen die Printer.
Interessant, ja. Wir fragen uns ja immer wieder, lohnt sich der ganze Aufwand? Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob er überhaupt geschätzt wird von der Masse der Leute da draußen. Aber ich sag's einfach mal, eigene Bilder ist genauso wichtig wie ein eigener Text aus meiner Sicht, weil man nur dann genau das zeigen kann, was man möchte. Und ich glaube, den Aufwand machen wir uns auch weiterhin. Naja, hast du sonst noch was gespielt?
Ja, ich habe am Wochenende unter anderem Batman Arkham Origins Blackgate auf der PS Vita beendet und da war ich nach dem wirklich sehr, sehr schönen Einstieg dann erstmal so ein bisschen, ja, meine Begeisterung hielt sich dann doch erstmal eine Zeit lang in Grenzen, aber das Spiel hat sich dann doch wieder gefangen und ist immer besser geworden. Dazu muss man sagen, das ist kein 3D-Batman, das heißt, es ist schon 3D-Grafik, aber man sieht es halt die meiste Zeit über wie in so einem Side-Scroller. Und gut, ansonsten hat man es mit denselben Sachen zu tun, ein paar Rätsel, viel mit Gadgets, wo man dann eben auch in bekannte Gebiete wieder zurückkehren muss und Detektivfälle löst und sich natürlich prügelt mit dem bekannten Kampfsystem, das allerdings nicht ganz so schön funktioniert wie in den 3D-Batmans und auch eben so Schleichabschnitte oder Jägermissionen, wie das dann eben heißt, die gibt's auch. Die gibt's allerdings sehr selten und die funktionieren überhaupt nicht gut. Aber es hat eine tolle Grafik, es ist verhältnismäßig anspruchsvoll halt, auch in Blick auf die Rätsel und auch auf die Wegfindung, die man hat zwar eine Karte, aber durch diesen Side-Scroller-Effekt ist es dann manchmal wirklich schwierig, dann über die Karte auch den richtigen Weg zu finden. Insbesondere eben, wenn man freiwillig irgendwohin zurückkehren muss. Aber das ist wirklich ein schönes Spiel geworden und es ist auch erheblich länger, als ich das für einen Handheld-Titel erwartet hätte.
Na, und da werden wir auch im Laufe der Woche noch einen Test von Benjamin zu sehen. Es gibt ja nicht so viele Vita-Spiele, um mal ehrlich zu sein, die es zu testen lohnt. Aber das ist, glaube ich, eins. Und dann bringen wir da auch einen Test. Ja, ich habe im Wesentlichen ein bisschen Enemy Within weitergespielt, das Add-on zu XCOM, das mir gut gefällt. Da wird es dann auch irgendwann nächste Woche den Test von mir geben. Oder vielleicht Anfang übernächste, muss mal gucken. Und ich habe gespielt Battle Worlds Chronos. Das haben wir schon Anfang letzter Woche bekommen und konnten das auch vernünftig spielen, der Rüdiger und ich. Haben es auch mal gegeneinander gespielt. Ich habe es auch noch mal mit jemand anderem gespielt, auch der Rüdiger im Multiplayer. Und das Lustige ist, Rüdiger war eher verhalten, weil er, glaube ich, eher so ein modernes Rundentaktikspiel hätte, wie eben XCOM, wo alles auf schönen Spielflow und schnelle Action letzten Endes ausgerichtet ist. Und Battle Isle, vielleicht muss man da die, keine Ahnung, 10 Jahre mehr auf die Waage bringen, die ich halt mitbringe, ist halt schon ein geruhsamerer Titel oder ein einfach langwieriger. Also man braucht gerne mal 3 Runden überhaupt mal an die Front zu kommen und den ersten Kampf zu haben und solche Geschichten. Und selbst wenn man dann am Ende fast gewonnen hat, dauert es dann gerne nochmal 4-5 Runden, bis man so die letzten Gegner beseitigt hat, wenn das wichtig ist in der Mission. Also insoweit ist das bestimmt nichts für jeden, aber für Leute, die eine wirklich anspruchsvolle Rundentaktik-Geschichte suchen, mit riesigen Karten, also selbst die kleinen Karten sind, auch wenn es schwer zu vergleichen ist, größer als alles, was es in XCOM Enemy Unknown gibt zum Beispiel. Also rein, wenn ich so überlege, wie lange brauche ich in Runden oder auch in nackter Spielzeit sowieso, um vom Süden in den Norden der Karte zu kommen, solche Geschichten. Also es sind schon riesengroße Karten. Man läuft dann auch gegen später mit wahnsinnig viel Material drauf rum. Und wer sowas mag, also der kann da wirklich bedenkenlos zugreifen, auch wenn es leider Gottes in Sachen Komfort noch verbesserungswürdig ist. Ich habe auch ein bisschen E-Mail-Kontakt dann zu den den Machern gehabt noch und ja, ja, also ja, sie patchen sicherlich auch noch das ein oder andere nach. Also sind auch Dinge, die jetzt keine Raketenwissenschaft ist, die man verbessern könnte. Also zum Beispiel kriegst du das Einheiten-Infofenster mit den Kampfwerten. Da musst du dann rechts tatsächlich mit der Maus hinfahren und auf den Info-Button klicken, statt dass es sofort über eine Taste geht oder über einen Mittelmausklick. Solche Sachen. Und das Ding ist wirklich im Multiplayer stark. Ich bin gar nicht so der große Multiplayer-Fan, auch nicht bei Strategiespielen. Aber Battle Isle, Entschuldigung, das war jetzt Freud in Reinkultur, Battle Worlds Chronos ist wirklich ein Titel, wo ich sagen würde, der macht mir im Multiplayer noch mehr Spaß als im Singleplayer. Einfach, weil man da die Spielmechanik, die doch sehr in die Tiefe geht, durch die Zusammenwirkung der verschiedenen Einheiten, Werte und Fähigkeiten erst so richtig ausreizen kann. Denn obwohl die KI für ein Strategiespiel wirklich gut ist, ist natürlich ein Mensch wesentlich besser darin, so kleine Tricks und Fiesheiten auszunutzen. Und insoweit hatte ich im Multiplayer noch mehr Spaß. Also ich kann das jedem alten Battle Isle-Fan wärmstens empfehlen. Ich kann es auch modernen Rundentaktikern empfehlen. Wenn ihr allerdings jetzt vielleicht eher mit XCOM, also dem neuen XCOM, so eingestiegen seid oder auch den Komfort eines Civilization 5 gewohnt seid, dann ist es schon ein sehr umständliches Spiel. Das muss man wissen, aber ich glaube, das kommt in unserem Test auch ganz gut rüber.
Ja, aber abgesehen vom Spielkomfort, wie sieht es mit der Komplexität aus? Also ich habe Battle Isle damals auch so ein bisschen gespielt, wobei eigentlich noch viel lieber dieses History Line 1914 bis 18. Ganz so komplex ist es nicht, oder? Schon ein bisschen an die modernen Bedürfnisse angepasst, oder?
Nee, ich würde behaupten, es ist ebenso komplex. Also du hattest ja bei History Line und bei Battle Isle das Problem, dass du nur wegen dem Splitscreen nur einen ganz kleinen Bildschirmausschnitt gesehen hast. Aber ich würde sagen, die Einheitenzahl dürfte ungefähr dieselbe sein. Und die Einheiten haben ja jetzt auch noch diese Spezialfähigkeiten, die du über Beförderungen dir holst. Ich würde sagen, dass das unterscheidet sich nicht. Also was es nicht mehr gibt, ich weiß gar nicht mehr, war es in Battle Isle oder in History Line, es gab teilweise so Zugzeitbegrenzungen, also wie viele Runden du brauchen durftest. Das gibt's nicht mehr. Das macht es natürlich für einen Menschen gegen die KI in manchen Missionen einfacher, weil man sich sehr langsam vortasten kann und die KI auch jetzt nicht alles Material gleich auf einen wirft, wie es ein Mensch machen würde. Das ist insoweit vielleicht ein bisschen einfacher geworden. Andererseits gibt's auch Missionen, wo du von hinten verfolgt wirst von der KI und wirklich nach vorne musst, weil du sonst eigentlich keine Chancen hast, weil es erst quasi am anderen Kartenende das weitere Kriegsmaterial gibt, mit dem du dann zurückschlagen kannst. Und genau das habe ich noch gar nicht genannt. Also ich finde die Mission auch im Solo-Modus, die 5, glaube ich, die ich gespielt habe, da dauert übrigens 1-2 Stunden problemlos, also selbst die erste dauert schon eine Stunde, die finde ich richtig gut designt. Also die haben echt was rausgeholt. Es ist halt nicht ganz so poliert, wie man es vielleicht erwarten würde, aber das kann ja noch kommen. Ja, kann ja noch kommen, ist natürlich ein mit großer Akribie vorbereiteter Überleitungssatz gewesen. Was kommt denn noch so in der nahen Zukunft auf Gamers Global? Wir haben schon über deinen Batman-Test gesprochen, natürlich Call of Duty morgen früh um 9. Enemy Within nächste Woche, vielleicht sogar erst übernächste Woche. Was kommt denn noch so?
Ja, unter anderem haben wir ja schon Testmuster zu Deadfall Adventures bekommen. Das ist von The Farm 51 und Nordic Games. The Farm 51, die haben so ein paar ultra brutale Zombie-Spiele mal vor einiger Zeit gemacht. Aber jetzt nichts spielmechanisch besonders Gutes. Und da sind wir mal gespannt, ob das Indiana Jones-like Ding dann entsprechend vielleicht ein bisschen besser geworden ist. Und natürlich haben wir uns das Monster namens X-Rebirth. Das werden wir uns demnächst auch anschauen. Da haben wir aber, glaube ich, noch kein Testmuster zu. Nee. Die arbeiten bis zur letzten Sekunde dran.
Ja, da wurde mir auch gesagt, es gibt ein Testmuster erst, wenn es quasi im Laden steht. Ja. Und Link Between Worlds ist natürlich ein großer Titel auf 3DS, den wir uns ansehen werden in den nächsten Wochen. Es gibt vom MIG wird es noch geben eine Kolumne dieser Tage. Roland hat auch mal wieder angefragt, Roland Austenert, ob er nicht eine Kolumne schreiben darf. Ja klar, sage ich dann immer, schreib sie, schick sie, wir veröffentlichen sie. Mal sehen, ob und wann da was kommt. Und insoweit, also es wird schon noch der ein oder andere Test hier auf Gamers Global erscheinen.
Im Arma 3 zum Beispiel auch noch.
Ach, Arma 3 habe ich ganz vergessen, den macht Rüdiger gerade. Also wir haben ja mit Arma 3 gewartet, ganz bewusst übrigens, weil sonst hätten wir nur schreiben können, was für ein Scheiß, kauft's euch nicht, da ist ja gar keine Kampagne dabei. Da ist es tatsächlich am Freitag, glaube ich, die Kampagne, oder am Samstag die Kampagne veröffentlicht worden, beziehungsweise die erste von 3 Kampagnenabschnitten. Und mit diesem ersten Abschnitt, den Rüdiger jetzt gerade spielt, werden wir vermutlich am Mittwoch soweit sein, um da endlich den Test von Arma 3, so wie es sich gehört, nämlich mit Kampagne veröffentlichen zu können. Dann gibt es aber auch noch eine weitere Neuerung, auf die ich hinweisen möchte, oder eine Renewal. Wir machen weiter mit Arcade-Check, da gab es eine lange Pause. Wir machen weiter mit der App der Woche. Da gab es mit einigen Unterbrechungen eine lange Pause. Und wir machen ganz neu jetzt auch einen PSN-Check und einen eShop-Check pro Woche. Und zwar machen wir das mit Userhilfe. Also die Arcade-Checks waren ja schon bislang eher ausgelagert an einen interessierten User. Und ebenso machen wir es jetzt bei dem eShop und bei dem PSN-Check der Woche. Das sind Leute aus der Community, die da teils von uns mit Testmustern beliefert werden, teils sich die selber kaufen, dann halt mit uns abrechnen, die sich die Sachen anschauen und zu einem festen Tag pro Woche die in Zukunft veröffentlichen wollen. Und dadurch, dass wir diese festen Tage schaffen wollen, haben wir insgesamt den Plan, dass wir im Prinzip an jedem Wochentag so eine feste Rubrik haben. Also der aktuelle Plan ist, dass wir montagabends die Schnäppchen-News bringen, dienstags dann den PSN-Check, mittwochs vermute ich den XBLA-Check, also Arcade-Check, donnerstags den eShop-Check. Und dann haben wir auch noch die Nippon-News, die Lesetipps der Woche, letztere immer freitags. Und nicht zu vergessen auch die App der Woche, wo wir auch in Zukunft übrigens einmal im Monat ungefähr eine Android-App, Spiele-App vorstellen wollen. Das heißt, wir haben dann wirklich jeden Tag, wenn es klappt, jeden Wochentag, haben wir quasi so eine feste Rubrik, auf die man sich freuen kann. Und das soll, wenn alles klappt, diese Woche losgehen. Also seid mal gespannt. Ja, dann bleiben uns eigentlich für diesen Podcast heute am Montagmorgen nur noch die User-Fragen. Und da muss ich einen User mal so ein bisschen mir rausgreifen und ihn nicht etwa loben, sondern natürlich maßregeln, nämlich Vampiro. Vampiro hat das missverstanden, dass wir immer so nach Fragen fragen und hey Leute, stellt uns Fragen, die wir beantworten können. Und damit meinten wir eigentlich viele User, die uns jeweils eine Frage stellen. Vampiro hat aber jetzt versucht zu überkompensieren und hat als ein User ungefähr 30 Fragen gestellt. Vielen Dank, aber du hast das missverstanden. Bitte besser lesen in Zukunft, was wir wollen. Wir haben uns aber trotzdem per Würfelentscheid 3 oder 4 deiner Fragen rausgepickt. Anfangen wollen wir allerdings mit Despair. Und der schreibt uns, versucht ihr eigentlich eine Beta-Steam-Maschine abzugreifen? Versuchen wir das, Benjamin?
Ich weiß gar nicht, was das ist. Nie von gehört.
Also, er meint natürlich eine Steam-Maschine, was ja mehr so eine Art Etikett ist, so eine Spezifikationsvorgabe für PCs, die eben unter Linux laufend ins Wohnzimmer gestellt werden und für Steam optimiert sind. Antwort? Nicht, dass wir wüssten.
Nö, also die sollen erstmal Half-Life 3 ankündigen.
ja, also da ist auch noch ein bisschen Zeit hin. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass die Steam-Machines ein großes Thema werden. Ich glaube allerdings auch nicht, dass Steam ein großes Thema wird. Ich mag mich täuschen, aber bei den Steam-Machines habe ich ein paar Argumente mehr als damals bei GameStar Richtung Steam, die ich jetzt aber nicht in aller Breite bringen möchte. Und Trinity, die geschätzte Community-Moderatorin von Gamers Global, fragt:
Von welchem Spiel oder Franchise wünscht sich die Redaktion denn ein Reboot? Und was darf auf keinen Fall dabei falsch gemacht werden?
Naja, jetzt könnten wir eigentlich dann eine Stunde drüber reden. Also ich wünsche mir aktuell Reboots zu Assassin's Creed, das mir mal sehr gut gefallen hat, mittlerweile nicht mehr ganz so sehr, siehe SDK. Was nicht an mir liegt, möchte ich behaupten, oder nicht nur an mir. Ich würde mir natürlich ein richtiges Ultima wünschen, zum Beispiel jederzeit. An was man dabei auf keinen Fall falsch machen darf, ist ja, ist schwer zu beantworten, das ist sehr spielspezifisch. Ich meine, manchmal ist ja der Trick, dass man bei einem Reboot viel von dem weglässt, was man sich in der Serie so auf über die Jahre angesammelt und angeeignet hat. Aber teilweise habe ich auch das Gefühl, wird Serien gut tun, wenn sie back to the roots gingen. Also nicht alles vereinfachen, die Leute als denkende Wesen wahrnehmen und nicht nur als Verfolger eines Navigationspfeils und so weiter. Das ist so ein bisschen meine Meinung dazu, ohne dass ich jetzt, weil das wäre echt mal ein Artikel sogar wert, danke für die Idee, weil das kann man echt mal in der Tiefe auch beleuchten für bestimmte Serien. Aber was wäre denn bei dir so am drängendsten?
Naja, nachdem Gothic sich ja so ein bisschen im Sande verlaufen hat, wie auch immer man das jetzt genau nennen will, mit dem letzten Teil mit Arcania dann endgültig den absoluten Tiefpunkt erreicht hatte, würde ich mich natürlich, weil der erste Teil immer noch mein absoluter Liebling ist, natürlich über, vielleicht weniger ein Reboot als mehr ein Remake mit verbesserten Eigenschaften freuen, weil ich glaube, die Serie, die hätte es echt verdient, nochmal zu altem Ruhm zurückzukehren.
Dann haben wir jetzt tatsächlich zwei Fragen von Vampiro ausgewählt. Erste Frage, Benjamin, hast du ein Haustier?
Also ich persönlich nicht, aber mein Bruder hat ein Kätzchen, das ich auch immer mit Foto-Hintergrund auf dem Smartphone habe, weil gibt nichts Niedlicheres als das kleine Kätzchen, ja.
Wobei das wahrscheinlich nicht mehr so klein ist und pro Tag 5 Mäuse verdrückt. Das heißt, du hast keine virtuelle Freundin wie diese Japaner, von denen man gerade dauernd hört und liest und in Videos, die, glaube ich, BBC erfahren kann, die mit ihrer Dating-Simulation auf dem 3DS in den Park gehen und die Picknickdecke rausholen und dann das 3DS-Freundin-Wesen da dran teilhaben lassen und so.
Muss man das auch füttern wie die Tamagotchis?
Ich glaube ja, und du musst sie streicheln und so und dann kannst du sie irgendwann heiraten. Wir haben zwei Katzen, also zwei Stubentiger. Dann nächste Frage. Habt ihr früher Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt? Welche? Spielt ihr heute noch?
Nee, habe ich offen gestanden nie gemacht. Also weder DSA noch sonst was. Ich hatte zwar einige Leute im Freundeskreis, die dann, auch ständig das Monster Companion aus Dungeons and Dragons oder was dann dabei hatten. Aber ehrlich gesagt hat mich das nie so wahnsinnig gereizt, dass ich mir da von mir aus einen Kreis zum Spielen gesucht hätte.
Ja, ich war da ganz anders drauf. Ich habe also wesentliche Teile meiner Jugend entweder oder auch der Adoleszenz der Beginnenden entweder mit Computerspielen oder mit Pen-and-Paper-Rollenspielen verbracht. Also wirklich mit allen möglichen. Ich habe angefangen mit Dungeons and Dragons und DSA. Ich habe dann mit Advanced Dungeons and Dragons weitergemacht. Ich habe in Rollmaster reingeschaut, was ja eher so ein Rahmen ist für Spielsysteme. Ich habe dann MIRP gespielt oder MERS, also das Mittelerde-Rollenspiel, das auch auf Rollmaster basiert. Ich habe reingeschaut in Shadowrun, allerdings glaube ich nur ganz kurz. Ich habe wirklich einiges gespielt, aber so wiederkehrend war, glaube ich, vor allem tatsächlich AD&D und DSA bei mir. Und da war viel, also das war eher so eine Entschuldigung, sich zu treffen und zu trinken. Also man hat sich dann in irgendwelchen Orten getroffen und da ganze Wochenenden verbracht, aber es war nicht so, dass man da aktiv spielen musste die ganze Zeit. Es klappte auch toll, wenn der Spielleiter allein weitergespielt hat. Ja, die Kindheitserinnerung.
Also mit jedem Bier dann -1 Konzentration plus -1 Übermut oder
so. Ja, und +1 Redegewandtheit und es war schon eine lustige Zeit. Ich möchte es nicht missen, ich möchte es aber auch nicht wiedererleben. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade. Und letzte Frage, gibt es eine Weihnachts-Abo-Aktion von Gamers Global?
Benjamin. Haben wir das nicht schon angekündigt gehabt?
Nee, wir machen sicherlich wieder so eine Hallo, wir haben kein Geld, bitte unterstützt uns Aktion, aber eine Weihnachtsabo-Aktion ist tatsächlich nicht geplant. Also wessen Abo gerade ausläuft, sollte nicht auf eine Weihnachtsabo-Aktion gucken. Die wird es aller Voraussicht nach nicht geben.
Okay.
Ja, und dann sagen wir bis zur nächsten Woche. Danke für eure vielen Fragen. Vampiro nochmal genau lesen, eine Frage stellen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.